Hattet ihr oder hast du einen Spitznamen? Wer von euch hat einen Spitznamen? Mag jemand mal erzählen, was er für einen Spitznamen hat, oder ist es zu peinlich? Dieter, wie wirst du so genannt?
Ich bin Schnäuzelchen.
Schnäuzelchen, okay. Okay. Nicht schlecht, okay. Also fast jeder hat oder hat schon mal einen Spitznamen bekommen. Oder hat schon mal einen vergeben. Wir geben Menschen Spitznamen aufgrund von Erlebnissen, die wir mit ihnen verbinden, oder irgendwelche Eigenschaften, die wir in ihnen sehen. In der Grundschule ist mir mal einer meiner Mitschüler hinterhergelaufen und hat mich, haltet euch fest, Gummihühnchen genannt. Ehrlich gesagt verstehe ich bis heute nicht, warum er mich so genannt hat. Ich werde zwar gerne so gelenkig wie so ein Gummihühnchen, bin ich aber ehrlich gesagt nicht. Und Sport war jetzt auch nicht immer so mein Lieblingsfach in der Schule. Keine Ahnung, warum er mir diesen Namen gegeben hat. Meine Eltern, die haben mir bewusst einen kurzen Namen gegeben, damit ich halt von irgendwelchen komischen Spitznamen verschont bleibe. Aber natürlich haben es immer wieder versucht, Leute mir Spitznamen zu geben. Dann sind so Spitznamen rausgekommen wie Lisa. Aber meine Eltern haben mich halt extra Alisa genannt. Deswegen muss ich auch sagen, ich beharre auch wirklich da drauf, auf Alisa. Oder Ali, ne? Wurde ich auch schon mal genannt. Aber mit unserem Ali, kann ich mich ehrlich gesagt nicht so ganz identifizieren. Also ich weiß nicht, ob der ein oder andere Parallelen findet. Eher nicht so. Ich habe zwar in meiner Jugendzeit auch geboxt, aber so ganz konnte ich mich nicht so mit ihm identifizieren. Es versuchen immer wieder Leute noch, mich Ali zu nennen, aber ich bin nicht so ganz begeistert. Also eigentlich haben sich diese ganzen Namen nicht so bei mir durchgesetzt. Es gab Spitznamen, die nur meine Oma und mein Opa mir geben durften. Das durften die zu mir sagen, aber den verrate ich euch jetzt natürlich nicht, weil das wäre mir zu peinlich, ne? Vielleicht nachher, wenn es unbedingt jemand sehr interessiert, können wir vielleicht nochmal im Zweiergespräch oder so, könnt ihr nochmal nachfragen. Aber jetzt so hier, so in der Öffentlichkeit lieber nicht. Jesus hat in der Bibel auch ganz besondere Namen bekommen. Und von diesen Namen ist in Jesaja 9, Vers 5 die Rede. Denn uns wurde ein Kind geboren. Uns wurde ein Sohn geschenkt. Und auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater. Ich bin auch noch nicht ganz, ich komme von der Kinderfreizeit, Entschuldigung. Eine Woche Kinderfreizeit, die Müdigkeit steckt noch ein bisschen in meinen Knochen. Also ewiger Vater und Friedensfürst, nochmal. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater und Friedensfürst. Diesen Namen hat er bekommen. Eine Verheißung, in der Jesus vier Namen bekommen hat, die seine Eigenschaft, seine Persönlichkeit zusätzlich unterstreichen und uns erklären, wie und wer dieser Jesus auch für uns sein kann. Und heute möchte ich gerne mich mit euch, mit dem wunderbaren Ratgeber beschäftigen. Damals, da hatten die Leute die Hoffnung, dass Jesus kommen wird. Heute dürfen wir zurückschauen und wir wissen, dass diese Verheißung in Erfüllung gegangen ist und noch heute für uns gilt. Richtig cool. Und bevor wir uns diesen Vers bzw. Jesus als wunderbaren Ratgeber anschauen, lass uns erstmal den Kontext anschauen und sehen, von welcher Hoffnung eigentlich hier die Rede ist. Ein paar Verse vorher schreibt Jesaja: Denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht. Und über den Menschen in einem vom Tode überschatteten Land strahlt ein heller Schein. Diese Verheißung ist ca. 2700 Jahre her. Also ca. 700 Jahre vor Jesus. Und Jesaja berichtet hier von einem Volk, das gerade in der Dunkelheit lebt. Und in dieser Dunkelheit sehen sie ein helles Licht. Die Lage damals war folgende. Das Volk Israel sowie die Nachbarvölker waren bedroht oder überfallen von der damaligen Weltmacht Assyrern, die im heutigen Irak leben. Und vermutlich stand in diesem Moment das assyrische Heer vor den Toren der Stadt Jerusalem. Also nicht gerade eine angenehme Situation. Und wir lesen, dass der Oberbefehlshaber das Volk sowie auch den Gott Israels mit folgenden Worten verhöhnte: Er wird euch auch genauso wenig aus meiner Hand retten können, wie die anderen Götter ihre Völker helfen könnten, die er schon überfallen hatte. Und die Länder, die er schon eingenommen hatte. Und ich denke, dass wir uns heute die Situation eigentlich ganz gut vorstellen können. Ein Volk, das in Angst lebt, das bedrängt wird. Das erleben zwar wir jetzt gerade nicht, aber die Zahl der Menschen, die vor Krieg und vor Konflikten und vor Verfolgung fliehen, die war noch nie so hoch wie heute. Das ist echt extrem. Laut UN müssen Ende 2016 mehr als 65,6 Millionen Menschen aus ihrem Heimatland fliehen. Richtig, richtig viel. Oder sie werden vertrieben. So viele wie noch nie. Und besonders schlimm ist die Lage in Syrien, im Südsudan und auch in Afghanistan. Also das muss man sich mal überlegen. 65,6 Millionen Menschen, die fliehen oder vertrieben werden. Das ist eine ganz schön hohe Zahl. Und in dieser dunklen Situation spricht Gott rein, gibt Jesaja diese hoffnungsvollen Worte, diese Verheißung weiter, dass ein helles Licht kommen wird, dass ein Kind geboren wird, ein Sohn geschenkt wird, der den Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst tragen wird. Was für eine Verheißung. Mir macht es Mut, wenn ich das lese, weil Gott die Situation des Volkes Israels sah, der hat die gesehen, ja, der guckt nicht weg, sondern er sieht hin und er spricht Hoffnung rein. Von einem wunderbaren Geschenk, von einem Anker spricht er, an dem sich das Volk Israel festhalten kann, klammern darf. Und ich denke, dass wir alle, egal wen ich jetzt hier fragen würde, wir alle kennen dunkle Situationen, wo wir nicht mehr vor und nicht mehr zurück wissen, in denen uns vielleicht die finanzielle Situation belastet. Vielleicht hat man schwarze Zahlen auf dem Kontoschein schon lange nicht mehr gesehen. Oder in der Familie gibt es viele Streitigkeiten. Die werden immer lauter, immer verletzender. Oder dein gesundheitlicher Zustand bedrückt dich. Du hoffst vielleicht darauf, dass es endlich besser wird, dass die Krankheit verschwindet oder wenigstens aufgehalten wird. Oder auf der Arbeit wird der Druck immer größer, die Anforderungen werden immer höher. Wann brauchst du Rat? Und wo holst du dir deinen Rat? Wann brauchst du Rat? Und wo holst du dir einen Rat? Die Welt und viele Zeitschriften und das Internet, die sind voll von guten, aber auch schlechten Ratschlägen. Wenn ich einen finanziellen Rat brauche, dann gehe ich zur Bank, kann ich zur Bank gehen und mich dort beraten lassen. Wenn ich einen gesundheitlichen Rat brauche, gehe ich zum Arzt oder in die Apotheke. Egal zu welchem Thema, egal zu welcher Frage, heutzutage fehlt es uns eigentlich überhaupt nicht an Wissen. Das Internet macht es sogar gleich abrufbar. Und im Internet finden wir Antworten, findest du Antworten. Ob sie sich denn immer weiterbringen, ist eine andere Frage, ne? Wenn man zum Beispiel seine Symptome im Internet eingibt, sollte man nicht immer tun. Da kommen manchmal die dollsten Krankheiten bei raus und das bringt uns nicht immer Hoffnung, sondern verwirrt uns vielleicht noch mehr und macht uns mehr Angst. Da sollte man besser zum Arzt gehen oder in der Apotheke, wenn es nicht so krass ist. Aber das Internet sollte man nicht immer befragen bei Krankheiten. Lieber nicht. Also in unserer Generation mangelt es nicht an Wissen. Der Zugang zu Informationen ist unbegrenzt. Und dennoch stehen wir vor den gleichen Problemen wie die Generation vor uns. Ich habe keinen Werkzeugkasten. Ich bin ja eine Frau, ne? Aber ihr seht mal hier einen Werkzeugkasten. Mein Werkzeugkasten ist ziemlich klein. Der besteht aus dieser Kiste und einem Hammer. Und noch ein paar Nägel. Aber dafür hat man ja auch Nachbarn, die man auch mal fragen kann. Ne? Genau. Aber es hilft uns nicht, wenn wir einen Werkzeugkasten haben und wissen, wie das Werkzeug heißt. Also es hilft mir nicht besonders, wenn ich weiß, das ist ein Hammer. Wenn ich aber nicht weiß, wie man diesen Hammer anwendet, dann hilft er mir nicht wirklich. Wenn ich mir die ganze Zeit auf meinen Daumen drauf schlage, hilft mir das nicht wirklich weiter. Okay, vielleicht, wenn ich blaue Fingernägel haben will, dann vielleicht schon. Aber es hilft mir nicht weiter, wenn ich einen Werkzeugkasten habe, wenn ich weiß, wie das Werkzeug heißt, wenn ich weiß, okay, es ist ein Schraubendreher, aber ich weiß nicht, wie ich den anwenden soll. Letztes Jahr, Weihnachten, habe ich mir eine Bohrmaschine gewünscht. Ich habe auch eine bekommen, aber ehrlich gesagt muss ich ein bisschen lachen, als meine Eltern mir das dann, als ich diese Dose aufmachte, diesen wunderschönen, kleinen, handlichen, das ist eigentlich eher ein Akkuschrauber, aber man kann damit auch, Gott sei Dank, auch ein bisschen bohren. Genau. Und mein Vater hat nur zu mir gesagt, naja, dann kannst du den auch immer in deine Handtasche reinpacken. Und ich so, alles klar. Dann habe ich immer in meiner Handtasche einen kleinen Akkuschrauber. Also falls ihr heute noch irgendwie was, ein paar Schrauben locker habt oder so, ich habe meinen Akkuschrauber dabei. Genau. Es ist zwar schön, dass ich jetzt so einen Akkuschrauber habe und mit dem ich auch ein bisschen bohren kann, aber ich muss wissen, ich brauche dafür auch einen passenden Workshop. Wie bediene ich denn diese Bohrmaschine oder diesen Akkuschrauber? Ja? Wie muss ich den anlegen? Muss ich dagegen drücken oder nicht? Und damit ich das richtig anwende, brauche ich halt, also ich persönlich, brauche da so ein bisschen Erklärung und so ein bisschen, ne, wie wende ich das eigentlich an? Also es hilft uns nichts, wenn wir Wissen haben, aber wenn wir es nicht anwenden können. Es hilft uns nicht, wenn wir einen Hammer haben und wir denken, wir könnten uns damit die Zähne ausschlagen oder so, aber das ist falsch. Dann gehen wir lieber zum Zahnarzt, wenn wir einen faulen Zahn haben. Ja? Also wo holst du dir einen Rat? Gott möchte dir sein Wissen und seine Weisheit, das Wissen anzuwenden, geben. In Jakobus 1, Vers 5 steht, wenn es jemanden von euch an Weisheit fehlt, soll er Gott darum bitten und Gott wird sie ihm geben. Ihr wisst doch, dass er niemanden seine Unwissenheit vorwirft und dass er jeden reich beschenkt. Jesus ist ein wunderbarer Ratgeber. Er kennt unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart und unsere Zukunft. Normalerweise hatte ein Herrscher so einen Kreis von Beratern um sich, so wie heute der Kanzler oder der Präsident seine Minister hat. Da hat er den Außenminister, den Innenminister und den Finanzminister und so weiter. Aber dieser König, Jesus, der Messias, der braucht keinen fremden Rat. Er ist selbst der Ratgeber. Seine Ideen, die sind nicht zu übertreffen. Er fasst selbst die besten Pläne. Er trifft die klügsten Entscheidungen. Er hat das Programm zur Rückeroberung der Welt entworfen. Überlegt euch das mal. Er ist von niemand abhängig, auf niemand angewiesen. Zwei Kapitel später sagt Jesaja über den angekündigten Messias, auf ihm wird der Geist des Herrn ruhen, ein Geist der Wahrheit und der Einsicht, ein Geist des Rates und der Kraft, ein Geist der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor dem Herrn. Der Geist des Rates. Hier haben wir im Hebräischen den gleichen Wortstamm wie bei wunderbarer Ratgeber aus der besagten Stelle im Neuen Testament. Deshalb also ist der Messias so ein wunderbarer Ratgeber. Weil Gottes beratender, planender Geist ihn erfüllt. Und er ist mit aller Weisheit ausgerüstet, die nötig ist, um sein königliches Amt gut auszuüben und die Rettung von uns Menschen durchzuführen. Wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum, wie tief ist seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen, wie unergründlich sind seine Entscheidungen und wie unerforschlich seine Wege. Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Ist je einer seiner Berater gewesen? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, sodass Gott es ihm zurückerstatten müsste? Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Weil Jesus die Weisheit in Person ist, kann er die beraten, die selber ratlos sind. Und in der Bibel, da finden wir die besten Ratschläge für unser Leben. Dort ist festgehalten, was Jesus gelehrt hat, dieser wunderbare Ratgeber. Und mit wunderbar wird nicht nur gesagt, dass Jesus einen wunderbaren Plan für uns hat und für die ganze Welt. Nicht nur die Pläne und Ratschläge sind wunderbar. Nein, der Ratgeber selbst ist wunderbar. Er ist selbst ein einziges Wunder. Jesus, der Mensch gewordene Gott, ist in Person ein Wunder. Das Wunder schlechthin. Ganz Mensch und ganz Gott. Und so geheimnisvoll. Und doch so nötig für jeden von uns hier. Für unsere Rettung. Wie ist Jesus in der Bibel so als wunderbarer Ratgeber aufgetreten? Die Bibel, die erzählt uns ganz viele Geschichten, in denen Jesus ein wunderbarer Ratgeber ist. In Johannes 21 ist Petrus mit einigen anderen Jüngern am See von Tiberias. Wahrscheinlich kennt ihr alle diese Stelle. Und sie wollen fischen gehen, denn sie haben richtig großen Hunger. Und vermutlich sind sie noch geschlaucht von den letzten Tagen. Sie waren viel unterwegs. Die Kreuzigung, dann das leere Grab, das ist so nach der Kreuzigung und nach der Auferstehung von Jesus. Sie fuhren raus, um ein paar Fische zu fangen. Und sie finden in der ganzen Nacht nichts. Bis zum Morgengrauen nichts. Die ganze Nacht fischen und fischen und fischen sie. Und dann beim Morgengrauen sieht plötzlich ein Jünger einen Mann am Ufer stehen. Es war Jesus, aber sie erkannten ihn nicht. Und Jesus rief zu seinen Freunden: Freunde, habt ihr etwas gefangen? Nein, antworten sie. Und da sagte Jesus: Werft euer Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr etwas fangen. Sie taten es und bald konnten sie das Netz nicht mehr einholen, weil so viele Fische darin waren. Und da haben sie erkannt, es war ihr Herr, ihr Jesus, der da am Ufer stand. Jesus sorgt sich um unsere alltäglichen Bedürfnisse. Die Jünger, die waren erfahrene Fischer. Sie hatten die ganze Nacht bereits gefischt und keinen einzigen Fisch gefangen. Und dann kam Jesus und hat ihnen einen Rat gegeben. Werft euer Netz auf der rechten Seite aus. Ich weiß nicht, wie ich in dieser Situation reagiert hätte. Ich glaube, ich hätte gedacht, was ist das bitte für ein Rat? Wir haben die ganze Nacht gefischt und wir sind die Fischer, wir sind die Profis, wir sind die Spezialisten. Ich bin die Spezialistin, ja? Und jetzt kommst du daher, stehst am Ufer, hast wahrscheinlich die ganze Nacht geschlafen oder so, bist völlig ausgeruht und sagst dann, auf der rechten Seite, was soll das für ein komischer Rat sein? Was will dieser Mann? Und doch, was machen die Jünger? Die Jünger befolgen dem Rat. Und wahrscheinlich sind die total übermüdet und haben schon ein riesiges Loch im Magen. Also wenn ich übermüdet bin und ein riesiges Loch im Magen habe, die schlechteste Kombination, mir dann zu begegnen und dann noch mit irgendeinem komischen Rat daherzukommen. Oh wei. Und die Jünger, die befolgen diesem Rat. Vielleicht denken sie auch, naja, schlimmer kann es eh nicht mehr kommen. Wenn es darum geht, den Rat Jesus zu befolgen, dann ist es ratsam, auch wenn es in unseren Augen noch so unlogisch vorkommt, diesen Rat anzunehmen. Weil seine Gedanken, die sind viel höher als unsere Gedanken. Darauf zu vertrauen, dass Gott es gut mit uns meint und dass Gott einen viel besseren Überblick hat als wir. Darauf zu vertrauen, dass Gott es gut mit uns meint. Sie haben die ganze Nacht gefischt und dann bekamen sie im Grunde genommen keinen fachmännischen Rat, aber sie taten es trotzdem und befolgten dem Rat. In einer anderen Situation sucht ein reicher Mann einen Rat bei Jesus. Er fragt Jesus: Was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Und Jesus antwortet: Das ist eine echt gute Frage, die du da stellst. Ich sag dir was. Halte alle Gebote, die du in der Bibel finden kannst. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, ehre Vater und Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der Mann wird immer größer und größer und baut sich so auf und denkt sich so, tja, die halte ich ja schon alle, ne? Also eigentlich, ne? Das mache ich schon alles. Was fehlt mir denn da noch? Und Jesus antwortet, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Da der Jüngling das Wort hörte, als der Jüngling das Wort gehört hatte, ging er betrübt davon, denn er hatte ziemlich viele Güter, hatte ziemlich viel Reichtum. So hatte sich der Mann den Ratschlag von Jesus nicht vorgestellt. Der Mann drehte sich um und ging traurig weg. Sicherlich denkt er, das kann ich nicht. Ich kann nicht alles verkaufen. Aber wisst ihr, was die Herausforderung an dieser Stelle für den Mann ist? Er vertraut nicht darauf, dass Jesus es gut mit ihm meint. Das Vertrauen zu Jesus fehlt. Er vertraut nicht darauf, dass Jesus einen besseren Plan für ihn hat. Wir haben manchmal bestimmte Vorstellungen, wie Gott handeln soll und sind nicht mit seiner Antwort einverstanden, weil wir eine andere erwarten. Wo habt ihr Gott schon mal um Rat gebeten? Und wie sah dann sein Rat aus? Entsprach sein Rat euren Vorstellungen? Und wie hast du dann darauf reagiert? Bei uns in der Gemeinde gab es mal eine Geschichte. Eine Frau, die hat Probleme mit ihrem Rücken gehabt. Und als wir hatten so einen Gottesdienst und der Prediger, der hatte einen Eindruck, dass es in diesem Raum eine Frau gibt, die Probleme mit ihren Beinen hat und mit ihrem Rücken. Und hat dann gefragt, ob sich jemand angesprochen fühlt und so weiter. Und die Frau hat dann da gestanden und hat die ganze Zeit gesagt, nee. Sie hat sich sofort angesprochen gefühlt und wusste, dass sie gemeint war, aber sie wollte halt nicht aufstehen, weil sie es gar nicht mag, wenn sie vorne steht und wenn jeder auf sie guckt und so weiter. Und dann hat der Prediger nochmal gefragt, ich habe den Eindruck, hier gibt's eine Frau, die hat Probleme mit ihrem Rücken und irgendwie mit ihren Beinen. Das zieht in die Beine rein. Und ich würde bitten, dass sie jetzt aufsteht. Und ich glaube, Gott will dich heute heilen. Und sie hat da die ganze Zeit gestanden und hat mit sich geredet und hat gesagt, toll Gott, ich will das so nicht. Wir könnten das gerne im Heimlichen machen, aber doch nicht hier in der ganzen Öffentlichkeit. Ich will das so nicht. Kann dieser Mann mich nicht nachher einfach so im Stillen und Heimlichen ansprechen und so? Und der Prediger hatte aber so den Eindruck, dass er nochmal fragen soll. Und er hat dann nochmal gefragt. Und dann hat sie so, das ist halt einfach, ihr kennt das wahrscheinlich alle, ne? Wir haben alle unsere Komfortzone, da fühlt man sich super wohl drin. Und dann so aus dieser Komfortzone rauszugehen, fällt einem schon mal ganz schön schwer. Und sie hat diesen Schritt gewagt und ist aus ihrer Komfortzone rausgegangen und hat gesagt, ich glaube, ich bin es. Und sie war es auch. Und sie ist nach vorne gekommen. Und ja, der Prediger hat dann festgestellt, also er hat gemeint, ob sie irgendwie Probleme hätte mit, dass es sein könnte, dass halt ein Bein zu kurz ist, also ein Bein kürzer ist. Und so war es halt auch. Wir haben einen kleinen Test gemacht, sie hat sich hingesetzt, die Beine gestreckt und man sah eindeutig, das eine Bein war ein bisschen länger. Und dann ist sie halt einmal so rumgelaufen und wir haben den Test nochmal gemacht, weil manchmal hängt man ja auch vielleicht ein bisschen, es kann sich ja schon mal ein bisschen verschieben, weil man die ganze Zeit gesessen hat und so. Und dann haben wir nochmal den Test gemacht und das Bein war halt immer noch kürzer. Und dann hat er dafür gebetet und dieses Bein ist dann ausgewachsen, so als hätte es die ganze Zeit darauf gewartet, dass es endlich auswächst. Und es war für alle ein ganz tolles Wunder, was viele, viele Leute ermutigt hat. Und da habe ich so gedacht, wow, ich bin so dankbar, dass diese Frau die Komfortzone verlassen hat. Und auch wenn sie sich vielleicht am Anfang unwohl gefühlt hat, aber im Nachhinein haben echt viele auch davon profitiert und ja, es war einfach toll, Zeuge zu sein von diesem Wunder. Also, wo habt ihr schon mal Gott um Rat gebeten? Und wie sah dann sein Rat aus? Ein Ratgeber ist nur so gut wie dein Vertrauen in ihn. Ein Ratgeber ist nur so gut wie dein Vertrauen in ihn. So wie bei dem reichen Jüngling, der hat nicht vertraut. Vertraut ihr Jesus, dass er es gut mit euch meint? In welchen Bereichen eures Lebens wünscht ihr euch Gottes Rat? Ist es im Bereich der Finanzen, der Gesundheit, der Beziehung? Vertraut ihr ihm? Vertraut ihr euren Erfahrungen mehr als Gott? Was traut ihr Jesus zu? Verbindest du auch den Spitznamen wunderbarer Ratgeber mit Jesus? Und was würde euch helfen, wenn euer Vertrauen vielleicht noch nicht so groß ist? Was würde euch helfen, damit ihr ihm mehr vertraut? Jesus hat eine viel größere Weitsicht und eine viel größere Perspektive, als wir uns jemals vorstellen können. Wenn er uns einen Rat gibt, dann tut er das liebevoll. Ja, und auch manchmal herausfordernd oder sogar sehr oft herausfordernd. Aber er will uns damit nicht eins reindrücken oder so. Oder sich irgendwie so besserwisserisch auf uns herablehnen. Sondern wie so ein liebender Vater, der seinem Kind gute Grenzen setzt. Weil seine Erfahrung und sein Horizont viel größer, viel breiter aufgestellt sind. Wo brauchst du ein Wunder? Jesus kann dein wunderbarer Ratgeber sein. Egal wie dunkel es gerade um dich herum ist. Jesus kann dir ein helles Licht in deiner Dunkelheit sein. In welchen Lebensbereichen hast du Jesus schon als wunderbaren Ratgeber erlebt? Und welche Lebensbereiche behältst du lieber für dich? Wir alle haben, glaube ich, so ein paar Lebensbereiche, wo wir denken, die kannst du gerne haben, Jesus. Aber die anderen lassen wir mal lieber zu. Welche Lebensbereiche behältst du für dich? Oder wünschst du dir dort das Licht von Jesus? Ich möchte dich heute Morgen ermutigen, dass du dich für die Ratschläge von Jesus öffnest. Auch wenn sie mit Sicherheit herausfordernd werden. Aber sei gespannt auf das Wunder, das er tun wird. Und Jesus wird es tun. In Matthäus 16, Vers 25 steht, wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich einsetzt, der wird es für immer gewinnen. Darf Jesus dich herausfordern? Wir wollen jetzt eine Zeit der Stille haben, wo du einfach mit Jesus ins Gespräch gehen kannst. Und wenn du sagst, Jesus soll neu mein wunderbarer Ratgeber werden, Jesus soll vielleicht in den Lebensbereichen, die du vielleicht gerade ausgeklammert hast, wo dir vielleicht gerade Vertrauen fehlt, wenn du sagst, in diese Lebensbereiche soll Jesus hineinkommen, da habe ich ihn ausgeklammert, dann mach doch einen Schritt nach vorne oder stell dich auf als Zeichen, als Entscheidung. Manchmal braucht man so eine innere Entscheidung. Manchmal muss man so ein äußeres Zeichen setzen. Dann stell dich einfach auf, streck vielleicht deine Hände aus, sag, ja, Jesus, hier, leg ihm all deine Lebensbereiche hin. Das ist mein Leben. Und du sollst wunderbarer Ratgeber über all diese Lebensbereiche sein. Ich möchte noch mit uns beten und wem es möglich ist, den bitte ich dazu aufzustehen. Jesus, ich danke dir, dass wir dich an unserer Seite haben dürfen. Danke, dass du unser wunderbarer Ratgeber sein möchtest. Danke, dass du hier jeden Einzelnen kennst und weißt, wo jeder Einzelne hier einen Rat braucht. Und ich bete, dass wir in der nächsten Woche einfach diese Erfahrung machen, wo wir vielleicht manchmal ratlos dastehen, dass wir daran denken, dass du der Ratgeber bist, den wir anrufen dürfen. Egal wie groß, wie klein unsere Probleme auch sind, Danke, dass dir alles wichtig ist. Kein Problem ist dir zu klein oder zu unwichtig. Wir dürfen kommen, so wie wir sind, zu dir. Ich bete, dass du jedem Einzelnen hier immer wieder Rat schenkst, Licht schenkst in seiner dunklen Situation. Danke, dass du Licht bist in unserer Dunkelheit. Und ich bete, dass wir immer mehr dir vertrauen, dass du unsere Augen immer mehr dafür öffnest und unsere Herzen immer mehr dafür öffnest und unsere Ohren immer mehr dafür öffnest für deine Ratschläge. Danke, dass du ja jedem Einzelnen, für jeden Einzelnen hier wunderbarer Ratgeber sein möchtest. Danke, Vater, dass du deinen Sohn hier auf diese Erde geschickt hast, dass er Mensch geworden ist. Danke für dieses Wunder und danke, dass du diesen Rettungsplan gelebt hast, Jesus, für uns. Und so bitte ich dich, dass wir nicht zu klein von dir denken, sondern dass wir groß von dir denken, dass bei dir alles möglich ist. Und danke, dass du uns ein Gebet gelehrt hast, das wir jetzt gemeinsam beten wollen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.